Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Denise aus Velbert. Sie ist Coach für hochsensible Kinder und Eltern mit hochsensiblen Kindern. Und das ist ein tolles Thema, worüber ich jetzt noch nicht viel weiß und gleich hoffentlich viel mehr. Erstmal hallo Denise.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, dass wir uns treffen. Erklär mal grundsätzlich, was sind hochsensible Kinder?
Ja, gute Frage. Ich habe heute noch in einer Beratung zu einer Mama gesagt, es gibt nicht das hochsensible Kind. Die sind alle sehr unterschiedlich und sehr individuell, wie wir Menschen ja halt einfach alle individuell sind. Nur, dass sie halt eben das Persönlichkeitsmerkmal der Hochsensibilität noch in sich tragen tatsächlich. Und das bedeutet häufig, dass sie eben einfach auf bestimmten Ebenen sensibler sind als andere Menschen. Meine Tochter hat mich heute Morgen noch gefragt, was heißt denn hochsensibel? Und ich habe dann gesagt, ja, das ist halt, wenn man eben sensibler auf Dinge reagiert, wie Gefühle oder über die Ohren, über die Augen und über die Nase und über die Haut. Genau, das ist im Prinzip das, was ich heute Morgen meiner Tochter erklärt habe. Das sind hochsensible Kinder. Aber wahrscheinlich ist es für dich interessanter zu wissen, wie man sie erkennt im Alltag oder was halt so die klassischen Merkmale sind.
Genau, und was vielleicht auch problematisch sein könnte, weil sensibel ist ja erstmal, finde ich, eine sehr gute, eine positive Eigenschaft, wenn man sensibel ist. Warum kann das zum Beispiel auch Probleme vielleicht für einen selbst oder auch für andere bereiten?
Ja, vielen Eltern, wenn sie kommen zu mir oder in die Beratung oder Kontakt über Instagram aufnehmen, die sagen sowas wie, ich hatte schon immer so das Gefühl, dass mein Kind sensibler ist als andere. Also ich glaube, viele Eltern spüren das schon von ganz früh an, dass ihr Kind eben so ein bisschen mehr von manchen Dingen hat und ist als andere Kinder. Also da ist vielleicht eine andere Wut, wenn die im Kleinkindalter sind. Da ist eben ein sensiblerer Umgang, zum Beispiel mit Geräuschen, ist ganz oft Thema, mit Geschmäckern, ist auch ganz oft mit Kleidung. Und das ist so das, was vielen Eltern oder auch Kinder, die nicht gerne in Gruppen unterwegs sind, wo es kein Turnen gibt, so wie das ja klassisch irgendwie in Familien scheinbar ist, dass alle Kinder Turnen gehen. Grundsätzlich, dass die Kita häufig ein schwierigeres Thema ist, also Eingewöhnung und auch da vor Ort zu sein, sich überhaupt auf andere Menschen gut einzulassen. Das ist häufig das, womit sich Eltern melden. Also die haben da schon irgendwie so ein Gefühl für, das ist irgendwie anders so und stoßen mit diesem Anderssein tatsächlich an ihre und auch an die gesellschaftlichen vielleicht auch Grenzen und fragen sich halt dann ganz oft, warum das so ist, was sie tun können auch für ihr Kind, damit es sich vielleicht auch, gerade wenn die ein bisschen älter werden, nicht so anders fühlt. Genau, aber häufig stoßen sie erstmal an ihre eigenen Grenzen tatsächlich und sind verunsichert. Und genau, das ist das, was so sich so zeigt.
Das, was du gerade beschrieben hast, reagiert heftiger auf Geräusche, mag nicht so gerne vielleicht mit anderen kommunizieren oder zu viele Leute sind zu viel. Probleme in der Kita, finde ich, passt aber auch ziemlich gut für die Beschreibung in Richtung Autismus.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal grenzt sich das darin ab, dass die Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Also es ist keine Erkrankung, es gibt keine Diagnostik in dem Sinne dazu. Es gehört zu den Menschen wie ihre Haut und ihre Augenfarbe, nein, die Hautfarbe nicht, ihre Augenfarbe und ihre Haarfarbe. Hautfarbe ist ja auch nochmal kulturell unterschiedlich. Also Haarfarbe, Augenfarbe, alles, was so an Merkmalen körperlich ist, ist halt die Hochsensibilität ein Merkmal der Persönlichkeit. Humor könnte man da auch mit reinziehen oder sowas, ne? Und das ist beim Autismus ja eben anders. Der Autismus ist ja eben tatsächlich eine Erkrankung, eine neurodivergente Erkrankung und gibt es eine Diagnostik dazu und das ist eben einfach schon mal der erste Unterschied. Im Alltag das zu erkennen, braucht häufig eben einfach mehr als nur dieses, mein Kind ist einfach eben anders, sondern da muss man dann halt eben genauer hingucken, weil es durchaus auch eben Autisten gibt, die sehr sensibel sein können und aber eben an bestimmten Stellen ihre eigenen Herausforderungen haben, ne? So im Zwischenmenschlichen gibt es ja dann nochmal andere Schwierigkeiten zum Beispiel. Das haben hochsensible Menschen zum Beispiel nicht. Die sind eher sehr empathisch. ne? Und sehr mitfühlend anderen Menschen gegenüber, sehr fürsorglich. Das ist was beim Autismus ja häufig eben nicht so ausgeprägt ist zum Beispiel. Also da gibt es so ein paar kleine Stellschrauben, aber es ist halt wirklich tatsächlich sehr, sehr feine Grenzen sind das. Auch zur Hochbegabung und zum ADHS sind es sehr, sehr feine Grenzen, die man da halt eben nochmal dann abchecken muss, wenn man dann Verdacht hat. Aber an sich gibt es auch Menschen, die einfach nur hochsensibel sind. Ja, genau, oder Kinder.
Gibt es berühmte hochsensible Menschen, die man als Beispiel nehmen kann, also bekannte Menschen?
Wird es sein, dass es tatsächlich irgendwie Künstler oder Musiker sind tatsächlich? Also hochsensible Menschen haben tatsächlich eher so einen Drang in Richtung Kunst oder halt eben diesen ganz kreativen Dinge, Ausübungen quasi tatsächlich, die rührt halt im Prinzip auch aus ihrem Merkmal heraus, sehr fantasievoll zu sein, sehr kreativ zu sein, sehr erfinderisch auch zu sein tatsächlich. Aber ich wüsste jetzt spontan niemanden, der sich so bezeichnet oder der nur diese Bezeichnung hat, kann ich dir leider jetzt gerade gar nicht sagen tatsächlich.
Ist ja auch nicht schlimm. Hätte ja sein können, dann hätte man sagen können, keine Ahnung, ach guck mal, wie Mick Jagger oder so, ne? Was ja. Weiß ich, also Quatschgedanke.
Macht nichts. Aber wo die Hochsensibilität auf jeden Fall auch auftritt, ist im Tierreich. Vielleicht ist das nochmal spannend zu hören. Also man kann immer wieder beobachten, dass es eben auch hochsensible Tiere gibt. Bei Hunden zum Beispiel kenne ich das jetzt, einfach weil sie auch mit uns leben und wir sehr nah dran sind, das beobachten zu können. Aber auch im weiteren Tierreich gibt es eben diese hochsensiblen oder besonders sensiblen Wesen, sag ich mal, die auch eigentlich, wenn man jetzt mal so auf unsere Evolution schaut, auch sehr wichtig sind für eine Gruppe. Jemand, der früh hört und erkennt und wahrnimmt, dass Gefahr zum Beispiel kommt oder der früh und sehr feinfühlig wahrnimmt, dass vielleicht irgendwo der passende Büffel hinterm Baum hockt und den man halt dann irgendwie jagen könnte. Gab es halt tatsächlich schon immer auch diese besonderen Menschen, die da halt eben nochmal ein anderes Gespür für haben tatsächlich. Ja, genau.
Du coachst Familien, das heißt, es gibt wahrscheinlich einige Probleme, die Familien haben oder an Grenzen vielleicht, die sie stoßen, wenn sie merken oder wenn es klar ist, wir haben da ein hochsensibles Kind. Du hast schon einige so Beispiele angesprochen. Vielleicht kannst du noch ein paar nennen. Also was sind Punkte oder oft Punkte, wo Familien zu dir kommen und sagen, jetzt können wir nicht mehr weiter. Also das ist jetzt das und das passiert. Wir brauchen jetzt Hilfe.
Also ganz häufig kommen die Familien, weil ihre Kinder einen starken Ausdruck von ihrem Stress und ihren Gefühlen haben. Also die Gefühlsstärke tatsächlich auch mit oder die emotionale Feinfühligkeit ist auch ein Merkmal der Hochsensibilität. Und diese emotionale Feinfühligigkeit eben mit sich bringt, dass ein sehr buntes und sehr reiches Gefühlsleben in den Kindern steckt, was aber in bestimmten Altersstufen sie natürlich auch ordentlich überwältigen kann. Und wenn dann da nur die eigenen bunten Gefühle wären, dann sind aber da noch die Gefühle der anderen Menschen, die drumherum unterwegs sind, die ich vielleicht auch noch aufnehme, also mich schlecht davon abgrenzen kann, was andere für Gefühle, Schwingungen rüberbringen, dann ist das sehr viel Gefühl. Und da sind viele Kinder tatsächlich sehr herausgefordert und dann die Eltern dementsprechend mit den Verhaltensweisen herausgefordert. Und wenn das dann eben noch in Gesellschaft passiert, also Kita, Schule, dann passiert halt häufig ganz schnell, dass eben Familien da verurteilt werden oder eben dann nicht mehr weiterkommen alleine, weil das System einfach da nicht gut passt. Und mit ihren Kindern dann da halt eben Unterstützung suchen, die zu verstehen, das zu verstehen, was passiert in den Kindern. Stress ist da tatsächlich ein großes Thema. Und damit dann halt eben adäquat umzugehen. Ne? Und in der Kombination, dass eben Hochsensibilität, dadurch, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal ist, vererbbar ist, natürlich auch häufig ist ein Elternteil im Familienkontext gibt, der vielleicht auch noch hochsensibel ist. Und dann ist man selber hochsensibel, schwingt vielleicht auch noch mit dem Kind. Das Kind schwingt und es schwingt irgendwie alles. Und tatsächlich sind das so die zwei Aspekte, die häufig eben da auftreten. Und aufgrund dessen, dass das eben viel für hochsensible Kinder ist, sind auch so Themenbereiche wie der Schlaf zum Beispiel häufig ein Thema. Und da dreht sich dann auch so der Teufelskreis manchmal, ne? Dann können die nicht gut schlafen, dann sind die müde, sind sie nicht gut belastbar oder kommen sie noch schlechter mit den ganzen Reizen zurecht und dann dreht sich das so schön im Kreis. Ja.
Also was du gerade beschrieben hast, das beobachte ich auch oft bei mir, dass mich es manchmal stört, dass ich sofort merke, wie es anderen Menschen geht oder was sie möchten oder wie ihr Subtext sozusagen ist. Jetzt auch bei Tieren, wir haben jetzt zwei Katzen, ich lebe mit zwei Katzen, einem Mann und zwei Mädels zusammen. Und ich habe manchmal bei mir das Gefühl, boah, ich merke immer allen, wie es denen geht und manchmal will ich das gar nicht. Ist mir jetzt gerade so die Idee gekommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damit ein Problem habe, obwohl es mich manchmal schon stört, weil ich möchte es auch manchmal gar nicht irgendwie so immer wahrnehmen. Oder ich habe das Gefühl, dass ich das öfter wahrnehme oder schneller vielleicht als andere. Könnte das vielleicht sein, dass ich auch hochsensibel bin?
Ja, das könnte dann natürlich sein, aber würde ich nochmal ein paar mehr Aspekte der Hochsensibilität überprüfen tatsächlich und das so in Kombination bringen. Ne? Also es kann ja immer mal sein, dass vielleicht ein Aspekt stimmt. Also es müssen nie alle Aspekte der Hochsensibilität auf einen Menschen zutreffen. Es ist einfach so, dass manche Bereiche stärker vertreten sind, über die Sinne vielleicht, aber dafür ist die emotionale Feinfühligkeit nicht so hoch. Bei vielen Kindern ist die emotionale Feinfühligkeit sehr hoch und dafür sind die Sinne vielleicht nicht ganz so krass belastet. Das ist ganz unterschiedlich. Aber da würde ich dann nochmal mehr links und rechts gucken. Und was bei uns Erwachsenen tatsächlich häufig ein Thema ist, ist, dass unsere Erziehung uns halt tatsächlich auch so ein bisschen gegebenenfalls, ich will das jetzt nicht auf dich projizieren, aber dass unsere eigene Erziehung uns tatsächlich teilweise die Hochsensibilität auch aberzogen. Also die ist immer da, ne, so, aber dass wir das so ein bisschen, das Zeigen dessen und das Wahrnehmen dessen auch so ein bisschen aberzogen gekriegt haben. Und deshalb kommen eben auch viele Mütter erst über ihre Kinder auf das Thema. Mhm. Gerade heute noch mit einer Mama gesprochen, das fällt so wie Schuppen von den Augen, wo wir über ihre Tochter sprechen, sagt sie mal, ach ja, und bei mir war das auch so.
Das wurde dann aber früher anders reguliert, ja, also dass man dann früher gesagt hat als Eltern, jetzt hör auf zu weinen oder jetzt stell dich nicht so an, so diese Sprüche, also quasi unterdrück mal diese Gefühle, weil die sind gerade mir zu laut oder das stört mich gerade, also so in diesem Kontext, dass man dann darauf gar nicht mehr, also dass man einfach sich dann auch zurückgenommen hat, weil es vielleicht Ärger gab oder so, also so in dieser Richtung und dass man dann das, was man gefühlt hat, gar nicht zeigen durfte oder konnte.
Richtig. Oder halt eben auch diese ganze Sensibilität einfach gar nicht so angebracht war. Ne? Es ist einfach, sei da nicht so eine Heulsuse. Du immer mit deinen, weiß ich auch nicht. Ne? So, also das. Und wir sind ja auch einfach in der Erziehung groß geworden oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ich meine, das ist sehr individuell, aber die Generation unserer Eltern ist ja sehr erzieherisch autoritär unterwegs gewesen. Das heißt, das eigene Gefühl für bestimmte Dinge war ja sowieso nicht so das, was im Fokus stand, sondern es war ja sehr von außen gelenkt. Und wenn ich so viel von außen gelenkt bin, dann verliere ich halt das Gefühl dafür, was ich eigentlich wirklich selber brauche. Und wenn ich dann aber als Mutter so einen kleinen Menschen da habe und das irgendwie anders machen will und merke, so wie ich das kenne, das nicht funktioniert und ich möchte das so auch nicht, weil ich fühle ja auch viel und ich fühle vielleicht auch dann das Leid meines Kindes, wenn ich es nicht auf den Arm nehme, wenn es weint, dann kommen viele Eltern so bei den Weg tatsächlich dahin, dass das auch für sich erkennen.
Was sind typische Tipps, die du geben kannst? Klar, auch da muss man immer individuell gucken, was gerade das Thema dann bei den Eltern ist, aber was sind Sachen, die grundsätzlich vielleicht ein bisschen helfen können, mit seinem sensiblen Kind umzugehen und es auch, ich sag jetzt mal, fit für die Gesellschaft zu machen?
Mhm, ja, also was immer ein großes Thema ist, was vielen Eltern passiert ist, aus ihrer eigenen Geschichte heraus oder aus dem Verständnis heraus, wie man Kinder erzieht, rutschen die ganz schnell in so ein, also von sehr begleitend oder sehr regulierend, rutschen die ganz schnell in so ein Kind ist so zart, ich möchte nichts kaputt machen, weißt du, so in die Richtung und machen dann gar nichts mehr oder vermeiden ganz, ja genau, so rohes Ei-mäßig, genau, und vermeiden ganz viele Situationen. Und das ist für mich das, was wirklich sehr schwierig ist, weil die Kinder, wenn Situationen vermieden werden, sie haben bestimmte Herausforderungen in vielen Situationen, wo viele Menschen sind, wo viele Geräusche sind, pipapo. Aber sie lernen halt auch nichts aus der Situation, wenn ich sie vermeide. Das heißt, ich plädiere immer dafür, Verbindung statt Vermeidung zu machen, tatsächlich, oder zu praktizieren. Also gemeinsam in kleinen Schritten, wirklich vielleicht auch winzigen Schritten zu schauen, dass diese Herausforderung angehe, Damit mein Kind daraus Erfahrungen mitnehmen kann und für sich daraus Strategien mitnehmen kann für sein späteres Leben tatsächlich. So, das ist das eine. Und das andere, was Eltern, glaube ich, ganz arg wissen müssen, ist, dass es bei hochsensiblen Kindern ganz viel um Sicherheit geht. Also gerade umso kleiner die sind, umso doller sind wir als Erwachsene die sicherheitsgebende Person und irgendwann müssen die halt auch auf andere Bindungspersonen übertragen werden und dann irgendwann in sich selber finden, gar keine Frage, ne? Aber da geht halt ganz, ganz viel über dieses, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden von Menschen. Das ist auch oft ein Thema, was zum Beispiel bei Eingewöhnung und so eine Schwierigkeit ist, wenn da nicht so feinfühlige Menschen oder auch so wohlwollende Menschen auf der anderen Seite sitzen, dann kann man das eigentlich schon komplett klemmen, weil das schaffen hochsensible Kinder tatsächlich. Die brauchen, von der einen Sicherheit in die andere Sicherheit zu kommen, also von der einen Hand in die andere Hand genommen zu werden, brauchen sie, umso größer sie werden und sie kennen das und lernen das über Verbindung statt Vermeidung, immer weniger und können das immer mehr auch für sich selber gut tun. Aber das brauchen sie tatsächlich in ganz vielen, vor allem neuen Situationen, neuen Herausforderungen. Das sind, glaube ich, so, und das, was wir ganz am Anfang schon hatten, ist das Thema der Koregulation, also der Begleitung von Gefühlen und von Stress. Ja, da ist tatsächlich am Anfang viel Arbeit nötig und irgendwann dann weniger Arbeit, aber wenn man das gut irgendwie mit denen gemeinsam gemacht hat, aber das ist tatsächlich ein Thema, was sehr lange begleitet und wo man dann aber auch den Absprung schaffen muss irgendwann. Also, ne, das kann man halt nicht ewig machen. Kommen die in die Pubertät, wollen die das natürlich auch nicht mehr, aber das würden sich sagen, sind so die drei Dinge, wo ich sagen würde, da kann man immer gut hingucken. Wie man das für sich umsetzt, ist natürlich die andere Frage und was man für Möglichkeiten hat, aber...
Hast du ein paar Beispiele dafür? Also zum Beispiel, wie kann ich mein Kind begleiten oder wie kann ich mit meinem Kind in kleinen Schritten Situationen üben, beziehungsweise doch die Situation halt erleben, sodass es besser wird?
Ja, das ist halt recht individuell, ne? Es kommt ja auf die Situation an, aber ich glaube, es geht ganz viel so auch darum, was ich vermutlich schaffe, aber worüber für meine Kapazitäten auch reichen. Durchaus gibt es auch Situationen, wo ich sagen würde, okay, da habe ich auch vermieden, weil ich einfach die Kapazitäten nicht hatte, das zu halten. So, grundsätzlich würde ich aber immer in den Situationen überlegen, die ich auch gerne machen möchte. Ich denke jetzt zum Beispiel an Familienfeiern oder so. Würde ich das mit meinem Kind gut vorbereiten, würde mich gut vorbereiten, würde dem Kind Möglichkeiten mitnehmen für Rückzug, ne? Also, und wenn es das Tablet-Hörspiel, keine Ahnung was ist, wir waren mal auf einer Demo, da hat unser Kind dann irgendwie Conny gehört auf Kopfhörern, weil ihr das zu laut war, in dem Bollerwagen gesessen die ganze Zeit. Also da so ein bisschen zu schauen, was kann mein Kind, was braucht mein Kind auch, was kann ich ihm dann auch gut geben, zum Beispiel im Zusammensein mit fremden, vielen anderen Menschen auf irgendwelchen Familienfeiern, habe ich meine Kinder immer auf dem Arm gehabt, als die noch so klein waren, damit die halt irgendwie so in meinem Schutzraum sind, sich wohl zu fühlen. Das ist eh so ein Punkt. Also ich glaube, wenn ich meinem Kind herausfordernden Situationen aussetze, in Anführungsstrichen, weil wir die machen müssen, weil ich die machen möchte, weil mein Kind irgendwie, weil ich das da durchbegleiten möchte, glaube ich, macht es immer sehr viel Sinn, das drumherum möglichst wohlfühlmäßig zu gestalten. Habe ich Klamotten, ist mein Kind, also Klamotten, die es gerne trägt, wo es sich wohlfühlt. Geht es ihm so gut, dass es halt das, was dann zusätzlich noch obendrauf an Unwohlsein kommt, aufgrund der Situation, das gut kompensieren kann tatsächlich. So, das ist, glaube ich, was ich immer auch gerne so gerade für Kita und Schulstart mitgebe. Ansonsten geht es halt ganz viel in der ersten Zeit um auch tatsächlich körperliche Anwesenheit. Also Händchen halten, auf dem Arm nehmen, tragen, weiß ich nicht, dabei sein, ne? Irgendwie solche Sachen. War zumindest bei uns viele Jahre und ist heute teilweise noch mit, meine Kinder sind jetzt 6 und 8, aber die Kleine ist jetzt gerade in die Schule gekommen, immer mal noch ein Thema tatsächlich, ne? Also da ganz eng durchzubegleiten, ganz viel Sicherheit zu geben durch die eigene Anwesenheit. Und da halt immer abzuwägen, kann mein Kind das jetzt leisten? Muss ich unbedingt den Arzttermin nach dem ganzen Kita-Tag machen? Also könnte sowieso schon schwierig sein, weil das Wohlbefinden eh schon runter ist. Ja, würde ich bezweifeln, dass das gut funktioniert. Also da halt eben auch gut zu planen und zu gucken, was ist da sinnvoll und dann eben das Wohlbefinden herzustellen und ganz viel Sicherheit über die eigene Anwesenheit und die eigene, da sind wir über Koregulieren, ne? Übers eigene Dasein halt zu machen, tatsächlich, ja, genau. So. Und ansonsten ist das wahnsinnig individuell. Ich erzähle mal die Geschichte von einer Freundin, die mit ihrem Sohn tauchen gelernt hat in einer Salatschüssel. Jahrelang haben die, irgendwie sind die in Schwimmkursen jetzt und der taucht einfach nicht. Ja. Und dann, ich würde behaupten, das wäre meine Idee gewesen, war es aber nicht, hat die angefangen, in einer Salatschüssel mit dem zu tauchen, zu Hause. Und dann 2 Wochen später hat der getaucht. Im Schwimmbad. Was er jahrelang vorher nicht geschafft hat. Also das meine ich halt mit den kleinen Schritten. Manchmal sind die wirklich so winzig, dass selbst Eltern, die sagen, wir haben doch schon so kleine Schritte gemacht, muss noch kleiner. Also definitiv muss das noch kleiner tatsächlich.
Das ist ja eine süße Idee mit dem Tauchen in der Salatschüssel. Aber was ist zum Beispiel bei, also okay, verstehe ich, also dass man einfach Situationen, wo man sagt, jetzt komm, Schwimmkurs am Anfang, du lernst den Trainer kennen, vielleicht ist die erste Stunde nicht so dolle, aber wird schon. Wenn das nicht klappt, dann versuchen zu Hause da nochmal zu sein. Aber beim Schwimmkurs geht es vielleicht auch noch, dass man in der Nähe ist oder dass man in Sichtkontakt ist. Aber was ist zum Beispiel mit Schule, wenn da Ängste sind oder so? Du kannst ja nicht mit in der Schule sitzen oder wenn es jetzt in die Schule geht zum Beispiel. Was ist bei solchen Situationen? Wie kann man sein Kind darauf vorbereiten?
Ja, also das geht natürlich schon über die Zeit vorher, ne? Immer mal wieder so Situationen zu schaffen, wo das Kind sich trennen kann und muss, aber in Situationen, die es halt gut beherrschen kann tatsächlich. Also gute Erfahrung in diesen Trennungszeiten zu schaffen, ob es jetzt Oma, Opa sind oder die Tante, wo man das erste Mal hingeht oder ein Kindergeburtstag. Also tatsächlich da in kleinen Schritten. Und wenn der erste Kindergeburtstag mit mir zusammen ist, okay, gut, dann ist er mit mir zusammen. Und der nächste geht vielleicht in Teilen schon alleine. Oder ich finde ein Hobby, wo die dann auch gerne alleine hingehen. Also wo die einfach auch Motivation haben, solche Situationen für sich selber zu schaffen und zu meistern tatsächlich, um dann immer mehr Sicherheit darin zu gewinnen, sie können das und sie schaffen das und sie schaffen das auch alleine, sie schaffen es aber vielleicht auch mit jemandem, der dann da ist, vielleicht ist da eine Lehrerin, ist da ein Lehrer, ist da ein anderes Kind, was ihnen halt einfach Sicherheit gibt für den ersten Moment. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich unsere Aufgabe, einfach in diesem Prozess auch von Kindergartenkind zu im Vorschulkindprozess würde ich jetzt behaupten, immer mal wieder solche Sachen intuitiv zu schaffen. Also nicht gezwungenermaßen und nicht so, aber halt da, wo es da möglich ist. Ne? Zu sagen, du pass auf, du möchtest das gerne machen. Ich kann da nicht mitgehen, weil aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, geht ja bei manchen Dingen auch einfach nicht. Komm, wir versuchen das. Vielleicht kann ich beim ersten Mal dabei bleiben, beim zweiten Mal, vielleicht schaffst du es schon teilweise. Also auch mit einer Motivation. Bei uns war es das Reiten damals tatsächlich, wo sie unbedingt hin wollte. Und ich gesagt, ich kann die ersten Male mitgehen, aber ich kann nicht immer, ne? Ich habe ein zweites Kind, tralala. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Mama, ist gar kein Problem, du kannst gehen, so. Ne? Dann haben wir da Kindergeburtstag gefeiert bei dem Reitstall und so. Also einfach auch viele Dinge gemacht, damit sie sich da halt zurechtfindet. Ich habe ja alles gezeigt. Wir haben viele Gespräche mit der Reitlehrerin geführt, dass man auch da so, dass die so ein Gefühl gekriegt hat auch. Also das auch gut vorbereitet natürlich. Und dann eben solche Situationen gab, dass ich gesagt habe, ihr kann jetzt heute nicht mitgehen. Habt sie darauf vorbereitet und dann ist sie alleine gegangen.
Was ist in Situationen, also das sind jetzt in Situationen, wo man sich, wo das Kind sich unwohl fühlt und noch nicht so weiß oder vielleicht einfach noch Begleitung braucht, meistens der Mutter oder einer nahestehenden Person. Aber was ist zum Beispiel mit dem Teil der Hochsensibilität, wenn es um die Gefühle anderer geht? Wie kann man da helfen? Also wenn jetzt zum Beispiel einfach die, das, wenn man eben das merkt oder wenn man nicht klarkommt, wenn andere wütend sind oder weinen oder sowas, wenn man da zu viel empfindet, wie kann man Kinder darauf vorbereiten, beziehungsweise ihnen da helfen, wenn sie das nicht aushalten?
Ich glaube, das geht auch da wieder ganz viel ums eigene Gefühl, also das Gefühl des Kindes, weil ich der Meinung bin, dass wenn das Kind weiß, wie sich die eigenen Gefühle anfühlen, wie die eigene Traurigkeit sich anfühlt, wie die eigene Wut sich anfühlt, dann wissen die, wann es ihre Gefühle sind und wann es die Gefühle anderer sind. So, das ist schon mal das eine, um das abzugrenzen tatsächlich voneinander. Ne? Also ich weiß, meine Wut fühlt sich so und so an oder die sitzt in meinem Bauch oder die sitzt sonst wo irgendwo. Das sind meine Gefühle. Und wenn ich das klar habe, weiß ich, okay, das, was ich sonst so fühle, gehört nicht zu mir, sondern das gehört zu jemand anderem. Das heißt, ich kann mich abgrenzen. Ich kann da quasi einen Cut machen zwischen dem, was ich, also ne, zwischen dem, was vom anderen kommt. Ansonsten ist es natürlich da auch immer ein Begleiten und Erklären, glaube ich, warum der andere jetzt traurig ist, was dem widerfahren ist, was man dagegen tun kann, dass die Kinder sich auch selbstwirksam fühlen in solchen Momenten und nicht komplett diesem Gefühl ausgeliefert sind, sondern dann eben auch tätig werden können, um gegebenenfalls was zu machen, sich zu kümmern. Das ist ja häufig dann so das Thema, ne? Was soll ich denn jetzt tun? Ich fühle das irgendwie und der Mensch ist traurig, der andere oder wütend. Und wie komme ich da jetzt wieder raus tatsächlich? Und das sind so diese zwei Komponenten. Also zu wissen, wann grenze ich mich ab? Meine Gefühle sind meine und deine Gefühle sind deine. So, das kann man tatsächlich auch mit so ganz bewussten Übungen machen. Da gibt's unterschiedliche Sachen. Und das andere ist halt da tatsächlich dann eben auch selbstwirksam zu sein und diesem Gefühl dann eben zwar Raum zu geben, aber eben auch einen Abschluss zu geben tatsächlich. Also, ne, so, ich kann was helfen, ich kann trösten, ich kann was tun. Genau. Ich bin nicht verantwortlich für dieses Gefühl. Das ist ja das Wichtige eigentlich an der Sache. Ja.
Mir wäre das gerade so gar nicht eingefallen, aber genau darum geht es ja. Das ist ja das Problem. Sonst, ja, lass den doch heulen oder lass den doch schreien oder weinen oder sowas, ne? Aber das wäre ja dann, wenn es mich tangiert oder wenn ich dann eben auch mich verantwortlich fühle oder sowas, das ist ja das, genau, es geht ums Abgrenzen. Sind sensible, hochsensible Menschen, hochsensible Kinder eigentlich auch beliebt bei Freunden? Also sind sie, gibt es auch, merkst du so Vorteile, wo du weißt, aber es werden die besten Freunde oder die werden, wenn man die einmal als Freund hat, dann wird man die nie wieder los, weil das einfach super loyale Menschen sind, so wie, worauf kann man sich auf jeden Fall freuen als Eltern, wenn man ein hochsensibles Kind hat, auch wenn es am Anfang und lange vielleicht sehr, sehr viel extra Begleitung ist und Input, was man reinstecken muss, weil es halt nicht normal läuft oder ohne Probleme oder wie soll ich sagen, läuft halt nicht einfach so mit vielleicht, sondern da muss man, so wie ich das hier heraushöre, viel nochmal Zeit, Empathie, Geduld für das Kind aufbringen und mit ihm viel machen. Und das ist natürlich mit Sicherheit auch belastend, ne? Wenn man denkt, Mensch, da habe ich jetzt gar nicht die Zeit zu. Ich habe vielleicht mehrere Kinder und das ist jetzt eins, ist hochsensibel. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, da hilfst du. Aber gibt es vielleicht Sachen, wo man sich drauf freuen kann, weil zum Beispiel mega beliebt oder so die Kinder?
Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich auch nochmal andere Persönlichkeitsmerkmale mäßig abhängig, aber die sind häufig schon sehr beliebt, ja. Es sind sehr fürsorgliche Kinder, sehr empathische Kinder. Also das, was manchmal auch zu viel ist, ist natürlich auch richtig, richtig cool, ne? Die kriegen relativ gut mit, wie es einem geht und was sie dann tun müssen, wenn sie ein bisschen größer sind, wie sie einen unterstützen können. Mega fürsorglich, mega liebevoll auch häufig tatsächlich. Das ist auch tatsächlich ein Thema in Freundschaften, warum sie gerne tatsächlich als Freunde gewählt werden, auch wenn sie selber gar nicht so diejenigen häufig, je nach Typ, die Freundschaften unbedingt brauchen, aber trotzdem sehr beliebt sind, weil sie halt eben so fürsorglich und empathisch sind. Sind halt ultra kreativ, ne, erfinderisch, fantasievoll, wissbegierig, finde ich halt mega cool. Also allein die Frage heute Morgen, Mama, was heißt hochsensibel? Ist ja nicht so, als hätten wir uns ja schon 2000 Mal drüber unterhalten, aber heute Morgen musste ich es dann nochmal auf einer anderen Ebene erklären. Und das viele fühlen, geht ja nicht nur in eine negative Richtung, das geht ja auch in eine sehr positive Richtung. Also sehr fein für ganz viele unterschiedliche Situationen zu sein, auch sehr humorvoll sein können, sehr, ja, also einfach sehr liebevoll, sehr, also da ist halt auch nicht nur negativ, sondern auch positiv viel Gefühl da, ne? Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich mache die ganze Zeit irgendwie mit den Händen so und bewege so meine Hände. Das ist irgendwie so, ja, genau. Ja, tatsächlich. Also so auch, was man für Gespräche führen kann mit denen tatsächlich. Und was so, weiß nicht, meine Tochter hat sich gestern so süß bei meinem Mann bedankt, dass der ihr ein Ü-Ei mitgebracht hat, weil sie sich einfach wirklich von Herzen darüber gefreut hat, dass er ein Ü-Ei mitgebracht hat. Es ist eigentlich nichts richtig Besonderes, aber die können so, die kommen dann mit einer Blume um die Ecke und freuen sich richtig dolle, dass die Blume in der Lieblingsfarbe ihrer Mama oder ihres Papas gefunden haben und das auch diese ganzen Details, die die wahrnehmen und so. Also das wirklich ganz, ganz viele tolle Dinge, die können und machen und ja, manchmal nerven die, aber ganz oft sind die halt auch eben richtig, richtig cool. Die haben feines Gehör, damit kriegen die richtig, richtig viel mit, sind für Musik ganz offen, sind für diese ganzen kreativen Dinge ganz offen. Und also ich finde, ja, wenn man einmal durch diese schwere Zeit irgendwie oder diese schwierigen Zeiten gegangen sind, sein Kind zu verstehen, mit seinem Kind bestimmte Strategien zu finden, dann ist das echt eine richtig coole Verbindung, die man mit seinem Kind haben kann. Weil die sehr innig auch sein kann, wenn man das so ganz nah miteinander gemacht hat. Und nichtsdestotrotz auch ganz viel Stolz haben kann darauf, was die so alles schaffen können tatsächlich, wenn man das ja begleitet so, ne? Und so einen Teil seiner eigenen Arbeit dann sehen kann. Ja.
Was passiert, wenn man es nicht begleitet? Was passiert, wenn man das übergeht oder einfach ständig genervt ist oder sagt, habe ich keinen Nerv, so mache ich nicht, musst du selber mit klarkommen. Was ist das, diese Konsequenz dann?
Ja, also ich glaube, gerade wenn du halt ein Kind hast, was anders ist als andere Kinder, dann fühlt sich das ja sowieso quasi immer diskriminiert oder irgendwie kritisch oder ausgeschlossen vielleicht sogar. Alleine dadurch, dass es sieht, dass andere Dinge, Kinder Dinge viel früher schaffen, anders schaffen, besser schaffen, schneller schaffen. Und wenn ich natürlich da auch noch, also ich glaube, mit einem Elternhaus, was ein Kind so begleitet, dass es sich wohlfühlt, so wie es ist und sich gut genug fühlt und gut aufgehoben fühlt und sich wertgeschätzt fühlt, kann man von der Welt da draußen ganz viel kompensieren. So ist das aber nicht so, glaube ich, dass ein Mensch ganz schnell seine eigene Wahrnehmung verliert. Also ein hochsensibler Mensch, der eh viel fühlt und auch viel zwischen den Zeilen liest, also auch unauthentisches Verhalten sehr schnell feststellt und aber auch darauf reagiert. Und zwar aber eher so, dass er sich selber verrät, als dass er den anderen verrät. Das ist bei Kindern ja grundsätzlich eigentlich so. Ja, wird da halt ein Mensch draus, der wenig auf sich hält wahrscheinlich und wenig auch sich selber wertschätzt und wahrnimmt zu dem, was die Welt da draußen einfach noch mit ihm, mit seiner Feinfühligkeit auch macht oder die sogar versteckt und wegpackt und dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr rausholt, weil sie zu unangenehm ist, diese Hochsensibilität.
Wie lange dauert eine Begleitung? Wie lange dauert ein Coaching? Es ist, so wie ich es heraushöre, nicht mit ein, zwei Sitzungen getan.
Nee, also ich mache sowas mit einer Sitzung, da kann ich aber tatsächlich ein einziges kleines Thema nehmen und sagen, okay, da können wir drauf gucken, wenn die Eltern dann schon Ahnung von Hochsensibilität haben tatsächlich. Aber wenn du wirklich mit Hochsensibilität erstmal anfängst, das zu erklären, brauchst du halt, also ich hatte einen ganzen oder habe einen ganzen Online-Kurs dazu über 8 Wochen, weil das einfach so viele Aspekte sind, die man sich da angucken, Ängste, soziale Kontakte, Übergänge, Schlaf, dieses ganze Thema, was wir jetzt schon hatten, ne, so zwischen Behüten und Beschützen, also wo ist da die Grenze, wo vermeide ich und wo muss ich halt auch einfach mal, ne, und das ganze Thema Emotionen, das ist so wahnsinnig viel, was man da erklären kann, also da kann man schon bestimmt 5, 6 Sitzungen mitmachen. Viele Eltern wissen aber schon ein bisschen was und haben dann schon gelesen. Das heißt, bei mir dauert eine Begleitung meistens sowas rund um 5 bis 6 Wochen. Bei den Erwachsenen, ich begleite durchaus auch Kinder, mit denen bin ich immer 8 Wochen zusammen, weil da Verbindungsaufbau nochmal ein anderes Thema ist. Genau, aber man braucht halt einfach ein bisschen Zeit, um auch zu beobachten im Alltag, um sacken zu lassen, mal was nachzulesen vielleicht auch und so. Also das ist ganz unterschiedlich. Kommt natürlich auf das Thema an, mit dem die kommen. Aber genau, so ungefähr in dem Rahmen. Muss man mal schauen, ob man da noch mal was mehr drauflegt. Oder manchmal ist man auch schon ein bisschen schneller mit einem kleinen Thema durch. Aber dann stapeln sich die anderen Themen noch so hinten dran. Das ist dann immer so, genau, muss man immer so ein bisschen individuell schauen. Aber nee, mit einem Mal ist es meistens nicht getan.
Wie sind deine Beobachtungen in Bezug auf Lehrer und Kita, Erzieher und so, sind die da auch sensibel für oder wie ist das da?
Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Es gibt immer mehr, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt durchaus auch Fortbildung für Kindertagespflegekräfte oder auch Erzieherinnen, die an meinen Abendwebinaren teilnehmen, die ich für Familienbildungsstätten halte und auch ganz oft mittlerweile fürs hochsensible Kind halte. Also das Interesse ist da, es gibt immer mehr, die sich damit beschäftigen, aber es gibt auch die, die halt einfach gar nicht sich mit solchen Themen beschäftigen, die einfach nicht feinfühlig unterwegs sind und dann natürlich auch kein Thema mit der Hochsensibilität haben, die vielleicht noch bei Hochbegabung und Autismus und ADHS hingucken, weil es halt eben Diagnostiken oder Testungen sind, aber bei der Hochsensibilität dann, also ich höre ganz oft, ich hatte noch nie so ein Kind, in 20 Jahren meiner Berufserfahrung, wo ich so denke, ja, 25% aller Kinder, also aller Menschen sind hochsensibel, das kann ja gar nicht sein in 20 Jahren. Das funktioniert ja schon gar nicht. Aber gut, okay. Ich meine, ja, ist halt, wie es ist, ne? Also es ist, glaube ich, so wie überall. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit. Es gibt Menschen, die haben es einfach schon so für sich integriert, dass Menschen einfach alle unterschiedlich sind. Es gibt welche, die sich speziell dazu nochmal irgendwie fortbilden. Also von daher, das ist ganz unterschiedlich. Immer mehr machen sich auf jeden Fall auf den Weg, würde ich sagen. Und gucken sich das Thema an und versuchen das für sich im Alltag irgendwie umzusetzen. Ja.
Wenn man jetzt mitbekommen hat, dass man selber in so einer Situation steckt oder dass man die Vermutung hat, sein Kind ist hochsensibel, was würdest du grundsätzlich raten und wie kann man dich finden, wenn man das möchte?
Ich würde grundsätzlich raten, sich mit dem Thema Hochsensibilität ganz genau auseinanderzusetzen. Ob man jetzt Bücher liest oder sich meine E-Mail-Reihe, kostenlose E-Mail-Reihe reinzieht, wo es auch um die Frage geht, ist mein Kind wirklich in Anführungsstrichen hochsensibel? Einfach um da für sich so zu schauen, passt das? Passt dieser Bereich zu meinem Kind? Passt dieses Etikett zu meinem Kind? Um dann von da aus weiterzugehen. Also um dann zu gucken, okay, ist das passt zu uns, was haben wir jetzt noch für Fragen? Und dann gibt es halt die Möglichkeit, natürlich bei mir im Coaching zu sein. Ich habe auch mittlerweile Mitgliederbereich, wo es regelmäßig Möglichkeiten gibt, in Gruppe dann auch zusammen zu sein mit anderen Eltern hochsensibler Kinder, auch immer wahnsinnig wertvoll, einfach von anderen nochmal zu hören, die durch diese Situation vielleicht schon durch sind oder gerade auch mit drinstecken, was so deren Erfahrungen sind. Also Austausch ist da definitiv auch nochmal ein wichtiges Thema tatsächlich, dass man sich nicht so alleine fühlt. Es gibt durchaus Familien, die haben schon ein gutes Netzwerk, was das angeht. Und es gibt welche, die fühlen sich komplett alleine mit dem Thema. Und dafür ist dieses Online natürlich schon ganz cool, sich da auch zu vernetzen einfach unter Menschen. Und dann guckt man, ne? Also wenn das tendenziell, wir waren ja am Anfang auch schon mal bei den Diagnostiken, wenn das tendenziell ein Thema ist, dann gucke ich, wie lang passt es zu mir? Und wann passt es vielleicht nicht mehr zu uns? Und wann muss man halt auch nochmal ein anderes Thema mit aufmachen. Ich bin da sehr feinfühlig mit. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin in allen Bereichen auch ein bisschen ausgebildet und habe ja früher auch in der Kinder- und Jugendhilfe mit unterschiedlichen Kindern unterschiedlicher Diagnostiken auch gearbeitet, dann weise ich auch darauf hin. Also es ist nicht so, dass ich sage, ne, es gibt nur dieses Hochsensibel und links und rechts gibt's nichts. Das ist ja Quatsch. Genau. Und auf der anderen Seite bin ich dafür der Profi oder die Expertin für die Hochsensibilität und eben die anderen nur so am Rande mit dabei. Also genau, und dann guckt man halt eben auf seinem Weg weiter. Was begegnet einem dann noch? Was passt vielleicht doch noch besser oder eben nicht? So, und genau, so würde ich wahrscheinlich vorgehen und mich erstmal informieren und abgleichen mit meinem eigenen Familienleben.
Ja. Und sag nochmal konkret, wo findet man dich? Wie findet man dich?
Ach so, wie findet man mich? Die zweiten Teil der Frage habe ich vergessen. Man findet mich ganz aktiv und immer gerne auch mit Nachrichten an mich bei Instagram. Denise Piecher, könnt ihr einfach eingeben. Findet ihr mich oder auch Coach für hochsensible Kinder. Und das ist so mein Hauptkanal tatsächlich. Aber auch eine Website natürlich, wo man dann auch nochmal nach den Coachings gucken kann. Aber genau, meine Hauptarbeit steckt in Instagram und da findet man eine ganze Menge schon zu hochsensiblen Kindern.
Darüber haben wir uns auch gefunden und ich freue mich sehr, genau, dass wir uns darüber gefunden haben, denn das ist ein echt interessantes Thema und ich denke mir so, dass die Welt halt oft auch mehr Sensibilität vertragen könnte oder Mitgefühl und auch Aufmerksamkeit für sowas, ne? Also es ist ja immer eigentlich schade, dass man, ja, oder es ist immer oder häufig so, dass man sich versucht anzupassen und manchmal ist es halt gar nicht gut, weil jetzt die 75%, die nicht hochsensibel sind, einfach mehr sind, muss ja nicht unbedingt sein. Also eigentlich könnte man ja auch was von diesen Eigenschaften sich so abgucken und sagen, ist eigentlich auch ganz gut, ne?
Ja.
Aber gut, das ist dann halt, das ist dann immer wieder so. Also vielen Dank trotzdem, Denise, für die ganzen ersten Einblicke und für die Sensibilisierung für das Thema.
Sehr gerne.
Jetzt hast du gesagt, wo man dich finden kann. Das ist auf jeden Fall gut. Wir schreiben aber auch noch was in die Shownotes dazu und auch bei Instagram, wenn die Folge veröffentlicht wird, nochmal zusätzliche Informationen. Ich habe mir hier schon ein paar Notizen gemacht, ein paar gute Punkte, die ich nicht wusste, die ich gut finde, dass man da auch nochmal drauf gucken kann. Das machen wir sowieso. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt auch mir gerne auf Instagram bei Nicole Nötzl Official. Oder wenn ihr Mama La Papp googelt, Podcast, dann findet ihr mich auch. Und wenn ihr Themenvorschläge habt und wenn ihr sagt, Mensch, da würde ich gerne mal was drüber wissen oder da weiß ich ganz viel drüber, ich würde gerne mit dir drüber sprechen, her damit, meldet euch, ich freue mich. Lieben Dank fürs Zuhören, euch einen schönen Tag noch und niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.